How do you feel when you switch to Geico and save on your car insurance? It's like going to work on one Thursday morning and thinking to yourself, just one more day until Friday. But then somebody in the elevator says, Happy Friday! Then you check your phone quickly and discover today is actually Friday. So yes, Happy Friday, random stranger in the elevator. Happy Friday indeed. Yep, switching and saving with Geico feels just like that. Get more with Geico.
Fachgespräch meistern, Klassifizierung von Temperatursensoren und mehr Tipps für deine Prüfungsvorbereitung. Hallo liebe Freunde der Elektrotechnik, Giancarlo, der Teacher, wieder am Start. Und heute mit einer Folge, das heutige Thema widme ich einem von euch, und zwar dem lieben Chris. Er ließ mir nicht nur eine kleine Spende für einen Espresso da, sondern auch über Instagram eine sehr wertschätzende Nachricht zukommen. Aber ohne die Spende, muss ich euch ganz ehrlich sagen, hätte ich das gar nicht so schnell gesehen, denn da werde ich ja dann per Mail benachrichtigt. Genauso wie wenn ihr mich über meine Website anschreibt, wenn ihr mich über Instagram anschreibt und man folgt sich ja nicht gegenseitig, dann taucht diese Nachricht ja wie bei irgendwelchen Frauen, die irgendwelche Typen dann meinen, anschreiben zu müssen, in diesem Anfrageordner ganz, ganz hinten unter verborgene Anfragen auf. Und da muss man erstmal ein paar Mal klicken, um das überhaupt zu finden. Also wirklich angezeigt wird es eben nicht. Also gut gemacht mit der Spende per PayPal. Aber nichtsdestotrotz, für euch bleibt einfach die Regel, wenn ihr eine Frage habt, wenn ihr euch ein Thema wünscht, dann gerne über meine Website www.elektrotechnikpodcast.de findet ihr das Kontaktformular, schickt ihr ab und innerhalb der nächsten 7 Tage kriegt ihr safe von mir eine Antwort. Und dann ist vielleicht auch schon euer Thema, euer Anliegen Teil meines nächsten Podcasts, meines nächsten YouTube-Videos, sei es am Samstag, sei es am Sonntag oder auch am Mittwoch, je nachdem, was es für sich für ein Thema handelt. Aber jetzt erstmal zur Nachricht von dem lieben Chris. Die habe ich euch mal hier abfotografiert. Ich lese sie mal ganz kurz vor. Hi Giancarlo, vor ein paar Wochen bin ich auf deinen Podcast gestoßen bei Amazon Music. Echt eine beeindruckende Arbeit. Erstmal Dankeschön dafür nochmal. Momentan mache ich meinen Industriemeister in der Fachrichtung Automatisierungstechnik. Die schriftlichen Prüfungen habe ich alle bestanden, aber leider bin ich im Fachgespräch 2-mal knapp durchgefallen. Jetzt schaut euch mal diese Prozentzahlen an. 49 und 47. Und das ist echt bitter. Also wer das nicht fühlt, den Mann da 2-mal durchfallen zu lassen. Also die Prüfungsausschüsse, wo ich immer dabei bin, da schaut man immer bei solchen Prozentzahlen, und wenn der Mann es wirklich drauf hat, dass man dann versucht, irgendwie das drüber zu heben und das letzte Prozentpünktchen da nochmal zu schenken. Also da hast du irgendwie, ich weiß nicht, was du mit dem Prüfungsausschuss gemacht hast, vielleicht solltest du den auch mal einen Kaffee vielleicht spendieren. Je nachdem, weiter geht's im Text. Hast du schon eine Folge zum Thema Fachgespräch gemacht? Dazu hatte ich ja schon mal eine Podcast-Folge, beziehungsweise mehrere, sei es in der DIN VDE 0100-600er Reihe, wo ich dann auf das Fachgespräch nach der Prüfung eingehe, aber auch Fachgesprächsfragen für die mündliche Prüfung. Viele, viele Videos dazu gemacht auch. Die Liste mit den ganzen Fachgesprächsfragen, da muss ich mich noch dran setzen, weil das war mal ein Studienratkollege. Und ihr müsst wissen, Studienräte sind die bei den Lehrern, die nur studiert haben, nie gearbeitet haben in der Regel. Und wenn die was abscannen, dann scannen die das nicht so ab, dass man aus der PDF was rauskopieren kann, sondern als ob es ein Foto ist. Und dann, naja, wisst ihr selber, hat man ein bisschen mehr Arbeit damit. Okay, es ist auch schlecht lesbar und vieles undeutlich, weswegen ich das besser nochmal abtippe. Dann aber werdet ihr safe informiert, dann könnt ihr euch das wieder bei mir im Download-Bereich natürlich runterladen. Okay, ich bin gerade dabei, Episode 54, bin total begeistert. Vielleicht hast du ja eine Übersicht über die häufig gestellten Fragen. Wie gesagt, wird noch online kommen, aber einiges habe ich ja schon online, deswegen gerne auch mal reinschauen. Bei meinem letzten Fachgespräch wurde ich zur Klassifizierung von Temperatursensoren gefragt. Vielleicht hast du das Thema noch nicht behandelt. Es wäre sicherlich interessant für eine deiner nächsten Folgen, so wie heute. Wie gesagt, ich wäre für jede Unterstützung beim Fachgespräch sehr dankbar. Mach auf jeden Fall weiter so. Es macht richtig Spaß, deinen Podcast zu hören. Beste Grüße, Chris. Ja, und ihr habt es gehört. Also, Klassifizierung von Temperatursensoren. Und tatsächlich hatte ich das noch so gar nicht. Zwar in einer anderen Form. Also, wenn ich euch das jetzt hier in dieser Podcast-Folge mal näher bringe, werdet ihr raushören, okay, irgendwie habe ich sowas schon mal erzählt, nur nicht explizit darauf hingewiesen, okay, so werden Temperatursensoren klassifiziert. Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt genau da mal reingehen beim Fachgespräch Industriemeister, damit ihr bestens darauf vorbereitet seid auf die nächste Prüfung, aber auch bei euch im Fachgespräch Elektroniker, Betriebstechnik, Energiegebäudetechnik, Gebäudesysteme, Gerätesystemadministration, auf jeden Fall, egal welcher Elektroberuf, das kann überall drin vorkommen. Und was erwartet dich jetzt überhaupt im Fachgespräch? Das möchte ich jetzt zuerst mal klären, denn diese Episode wird hier also eine Folge für angehende Meister, aber auch Techniker und Azubis kurz vor ihrer Prüfung sein. Denn der grobe Ablauf von Fachgesprächen in Prüfungssituationen ist sehr ähnlich, möchte ich sagen. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass es immer das Gleiche ist, Schema F, ja, das ist der eine Prüfungsausschuss, die sind schon so und so lange mit dabei, die stellen und die Fragen, aber im Groben ist es ähnlicher Ablauf. Bevor wir aber gleich tiefer in die Materie einsteigen, möchte ich kurz erläutern, was ein Fachgespräch in der Prüfungssituation überhaupt umfasst. Denn in so einem Fachgespräch geht es grundsätzlich ja darum, Fachwissen klar und prägnant wiederzugeben, aber auch zu zeigen, dass man Zusammenhänge versteht. Das heißt, Fachsprache ist gefordert und kein gebrochenes Straßendeutsch aus Neukölln, Kreuzberg oder von der Zeil. Ja, sondern, dass ihr wirklich das auch aussprecht, was ihr gelernt habt. Es bringt mir nichts zu sagen, LED leuchtet, weil Widerstand ist davor. Nein, wo kommt denn der Strom her? Wo fließt der lang? Über was brauche ich den? Was macht der Widerstand mit der LED? Jetzt beispielsweise bei diesem Beispiel. Aber die Prüfer fragen oft nach praktischen Anwendungsbeispielen und erwarten von euch, dass man technische Begriffe sicher erklären kann. Vor allem bei dem Thema der heutigen Podcast-Folge, der Klassifizierung von Temperatursensoren, geht es darum, die Eigenschaften, Funktionsweisen und Anwendungsbereiche dieser Sensoren gut darstellen zu können. Das heißt, es bringt nichts, wenn du sagst, okay, du brauchst einen Temperatursensor in einem Hochofen. Das ist zu allgemein. Da musst du schon mal sagen, ja, warum benutzt du denn den, warum nicht den, was kann der besser wie der andere, wie sieht es preislich aus? Und da kommen wir jetzt schon in diese Klassifizierung rein. Ja, wie unterteilen wir das Ganze? Im Prinzip machen wir, man sagt ja immer, wir sind in einem Zweiklassensystem, ja, Mitte, wir haben keine klassische Mittelschicht mehr, wir haben nur noch Arm und Reich. Das ist schon eine Klassifizierung. Dann, woraus machen wir diese Klassifizierung noch alles klar? Nicht nur am monetären. Ja, was haben wir für einen Status? Was haben wir für ein Auto? Alles Klassifizierungen. Ja, was hast du für einen Job? Was hast du schon erreicht in deinem Leben? Und so ist es eben bei der Klassifizierung von Temperaturen, Sensoren genauso. Aber nochmal ganz kurz auf das Thema Fachgespräch. Mein Tipp an der Stelle hier. Grundsätzlich, bleib ruhig und strukturiere deine Antworten. Sprich, denk nach, bevor du was sagst. Ich habe es schon zu oft erlebt, dass dann sich Azubis verhaspelt haben. Dann haben sie irgendwelche Begriffe in den Raum geworfen, um schlau zu wirken, aber wussten im Endeffekt gar nicht, was das bedeutet. So, und dann auf einmal sagte der Prüfungsausschuss, ach, das ist ja schön, dann erzählen Sie mir doch mal da was zu. Und auf einmal seid ihr aufs Glatteis geführt, dann seid ihr raus. Dann denkt ihr euch, verdammt, hätte ich das mal nicht gesagt, ja? Und es ist wie mit allem im Leben, wenn man das Wort, was euer Mund verlassen hat, das könnt ihr nicht wieder reinholen. Das ist dann draußen, ja? Deswegen überlegt vorher, bevor ihr was sagt. Also, wenn du auf eine Frage triffst, die du nicht sofort beantworten kannst, beginne mit dem, was du sicher weißt. Es ist wie in jeder schriftlichen Prüfung auch. Und arbeite dich dann weiter vor. Die Prüfer sehen dann, wo sie eventuell einhaken können, ja, um dir die Punkte noch irgendwie geben zu können, wenn sie dir, wie gesagt, wohlgesonnen sind. Okay, jetzt kommen wir mal zu dieser Klassifizierung von Temperatursensoren. Und so ein Temperatursensor, der ist ja grundsätzlich, ist das ja erstmal ein Gerät, das Temperaturen misst und in ein Signal umwandelt, das weiterverarbeitet werden kann. In der Elektrotechnik ein elektrisches Signal, analog oder digital. So, viele Unwissende ja, da draußen denken bei Temperatursensoren erstmal an ein Thermometer. Entweder eins, das man draußen aufhängt oder das man für die Temperatur des Körpers, also entweder unter die Arme, in den Mund oder sonst in irgendwelche Öffnungen reinschiebt, um eben die Temperatur zu messen. Und das ist auch eine Art Temperatursensor, ja, weil in den meisten Thermometern gibt es eine Flüssigkeit wie Quecksilber oder gefärbter Alkohol in dünnen Glasröhrchen. Flüssigkeit steigt im Röhrchen auf, wenn es wärmer wird, dann dehnt sie sich aus, zieht sich zusammen, wenn es kälter wird, dann fällt das Ganze in dem Röhrchen. Okay, können wir erstmal so ablesen, aber was Elektrisches ist da jetzt erstmal nicht bei. Deswegen müssen wir ja auf die Temperatursensoren eingehen, die wir in der Elektrotechnik ja so brauchen, ja. Also sowas wie ein NTC, PDC, PT100, PT1000, Thermoelement oder Infrarot-Temperatursensoren. Für Nicht-Elektriker habe ich jetzt gerade ganz viele Vokabeln gesagt, wo echt wie Latein geklungen hat. Aber wer bei mir im Podcast aufgepasst hat, weiß zumindest schon mal, okay, NDC, PDC, PT100, PT1000 habe ich tatsächlich auch schon in Podcast-Folgen erwähnt. Könnt ihr gerne mal reinhören, wo ich den Aufbau, Funktionsweise und Anwendungsgebiete wirklich ganz detailliert und in einfachen Worten erklärt habe. Und je nach Bauart und Funktionsweise werden Temperatursensoren eben in verschiedene Kategorien eingeteilt. Und die wichtigsten Typen von Temperatursensoren, darauf werde ich jetzt mal kurz eingehen und die vorstellen und auch kurz ihre Funktionsweise erläutern. Wem das jetzt gleich zu schnell sein sollte, ihr könnt gerne zurückspulen und euch meine klugen Worte erneut anhören. Schadet nicht, ist besser als ARD, ZDF oder RTL zuzuhören. Also, fangen wir mal an mit dem ersten Temperatursensor. Fangen wir also an mit dem Thermoelement. Das Thermoelement hat zwei unterschiedliche Metalle, welche eine Spannung erzeugen, die eben temperaturabhängig ist. So, zum Beispiel Temperatur oder Thermoelemente vom Typ K, sprich mit der Legierung aus Chrom und Nickel, sind sehr verbreitet und messen Temperaturen von minus 200 Grad Celsius bis 1350 Grad Celsius und werden daher eher in industriellen Hochofen verwendet, zum Beispiel in der Stahlherstellung. Also Rheinmetall freut sich. Und als zweites habe ich jetzt für euch im Angebot das sogenannte Widerstandsthermometer oder RTD, Room Temperature Detection, also eher Raumtemperaturdetektion. Also der elektrische Widerstand eines Materials wird hier verwendet, zum Beispiel Platin, und der verändert sich proportional, sogar linear, zur Temperatur. Ja? Wie gesagt, typische Temperatursensoren sind da der PT100 und der PT1000. PT steht für Platin, ja, aus dem chemischen, aus dem Periodensystem. Und 100 zum Beispiel heißt, dass dieser Sensor, also so ein PT100, bei Raumtemperatur 20 Grad also, einen Widerstand von 100 Ohm hat. Im Prinzip ist das so mein Referenzwert. Und jedes Grad Celsius, was mehr ist, erhöht sich dann der Widerstand um eine gewisse Temperatur. Und dann weiß ich, okay, bei 110 Ohm habe ich 20,1 Grad zum Beispiel, wenn man so möchte. Ja, dann geht's weiter. Und zwar haben wir diese Sensoren, also diese PTs, die kennt ihr eher so in der Gebäudeautomation, also bei Heizungs- und Lüftungs- und Klimaanlagen, aber auch in der Automatisierungstechnik kommen die sehr, sehr oft vor. Deswegen PT100, PT1000 ist sowas, das kriegt man schon in der Ausbildung ganz, ganz früh mit. Kennt man aber durchaus auch aus der Küche, bei Starköchen, die zum Beispiel bei Teig oder anderen Speisen die genaue Temperatur erfassen müssen. Ja, da habt ihr diesen Stab mit diesem Digitalmessgerät und dann seht ihr, okay, wenn das in den Teig reingestochen wird, was hat dieser Teig jetzt gerade für eine Temperatur oder eben das Essen, was gerade zubereitet wird. Als nächstes habe ich für euch die sogenannten Thermistoren. Und die Thermistoren, die habt ihr alle schon mal in der Hand gehabt, die habt ihr täglich fast in der Hand. Die kennt jeder eigentlich, das sind unscheinbare kleine Helfer, aber auch sehr anfällig, weil wenn klein, ja, dann kann auch mal schneller was kaputt gehen. Sie sind günstig, okay, die ändern ihren Widerstand mit ihrer Temperatur, jedoch nicht linear, wie eben diese Widerstandsthermometer, also diese PT100, PT1000. Es gibt zum Beispiel jetzt den NTC, also negativer Temperaturkoeffizient, und den PTC, also Positive Temperature Koeffizient. Und typischerweise zu finden sind sie in Haushaltsgeräten wie Kaffeemaschinen oder in der Elektronik zur Überwachung der Temperatur. Und so ein Thermistor, ich erinnere mich, da habe ich jetzt vor ein paar Monaten jetzt schon her eine Kaffeemaschine repariert. Da war, die ist immer wieder ausgegangen, kurz nach dem Aufheizvorgang. Das war, weil dieser Thermistor zu nah an eben diese Heizplatte gekommen ist. Und dann hat er direkt abgeschaltet, weil er dachte, es ist zu heiß. Ja, und dementsprechend habe ich dann im Prinzip nur mit dem Thermistor ein bisschen rumgespielt. Ja, habe dann mal geguckt, ob der überhaupt noch funktioniert, mal Widerstand gemessen und den mal ein bisschen da zur Seite gebogen. So im Prinzip, dass er nicht zu nah eben an der Aufheizplatte ist. Und dann lief die Kaffeemaschine wieder. Also ja, kleine Ursache, große Wirkung. Willkommen in der Elektrotechnik. Deshalb arbeiten hier auch nur Profis und keine Amateure. Okay, dann habe ich als nächstes für euch oder zu guter Letzt doch die sogenannten Halbleitersensoren. Und die Halbleitersensoren, da habt ihr sie aber zu 100.000% jeden Tag in der Hand, denn die werden zum Beispiel in mobilen Endgeräten wie Notebooks, MacBooks, aber auch in Smartphones oder in Autos verwendet. Diese Halbleitersensoren, die verwenden, wer hätte es gedacht, Halbleiterbauelemente, wie zum Beispiel jetzt ein Transistor, um Temperaturänderungen in Spannungsänderungen umzusetzen. Ja? Also im Prinzip arbeiten die entweder mit der Basis, mit der Kollektor-Emitter-Schaltung oder, also wenn ich jetzt, je nachdem, was ich für einen Transistor habe, NPN oder PNP, möchte jetzt aber auch nicht zu tief jetzt in die Materie jetzt einsteigen. Ich wollte nur mal sagen, was so alles gibt. So, und jetzt nochmal ganz wichtig von meiner Stelle hier, die Merkmale zur Unterscheidung bei Temperatursensoren. Weil ich habe ja was von Klassifizierung gesagt und da geht das jetzt hier rein. Und zwar wird unterschieden in den Temperaturbereich, zum Beispiel Thermoelemente für extreme Temperaturen, ja, diese Hochofengeschichte, Rheinmetall, Schmelzöfen, Gießerei, Auhammer und so weiter. Reaktionszeit, also wie schnell der Sensor auf Temperaturänderungen reagiert. Wenn ich jetzt so einen kleinen NDC-PDC nehme, die sind wesentlich langsamer als zum Beispiel so ein Thermoelement, also so ein Küchenthermometer für eben den Teig zum Beispiel oder auch bei einer Heizung. Die müssen schneller reagieren als eben jetzt so ein NDC-PDC. Dann geht es auch um die Genauigkeit, also auch wieder so ein PT100 ist sehr präzise, wobei so ein ja, Thermistor, naja, der ist eher so ein bisschen fürs Grobe gedacht, reicht aber auch oft. Und dann haben wir noch als letztes Kosten und auch Einsatzgebiete. Ja, was das ein oder andere natürlich auch wieder mit einschließt, mit den Einsatzgebieten. Wenn man auf Reaktionszeit, Temperaturbereich und Genauigkeit guckt, klar, dann guckt man auf die Einsatzgebiete. Mein Tipp an dieser Stelle für das Fachgespräch, versuche die Vor- und Nachteile der verschiedenen Sensoren mal so ein bisschen gegenüberzustellen. Ja? Also Prüfer möchten ja oft wissen, warum man einen bestimmten Sensortyp für eine Anwendung auswählt. Beispielsweise ist so ein PT100 zwar genauer als ein Thermoelement, dafür aber langsamer und teurer. So, und jetzt kommen wir mal zu den typischen Fragen im Fachgespräch zur Klassifizierung von Temperatursensoren. Denn ich möchte euch ja optimal auf das Fachgespräch vorbereiten, möchte auch ein paar typische Fragen vorstellen, die euch gestellt werden könnten und wie ihr auch darauf antworten könnt. Und ja, liebe Freunde der Elektrotechnik, ich habe da tatsächlich etwas für euch vorbereitet. Wie ich nun mal so bin, habe ich für euch da wieder ein Infoblatt daher gezaubert. Ich habe wieder Zeit und Arbeit investiert, also lasst ruhig auch mal ein Abo da, denn in meinem Downloadbereich for free ist wieder ein Fachgesprächs-Industriemeister Klassifizierung von Temperatursensoren. Also unter dem Ordner Meister, da findet ihr das direkt, diese PDF, oder hier in der Podcast-Beschreibung, in der Videobeschreibung, egal wo ihr gerade seid, da habe ich das reingepackt, ja. Also, wie gesagt, ruhig mal ein Abo dalassen, Daumen nach oben bei dem Video, 5 Sterne bei Spotify und iTunes und auch einen Kommentar mit Ehrenmann oder einfach nur Danke, brechen euch keinen Zacken aus der Krone, ja. Also nur mal so ein kleines Dankeschön, wäre ganz freundlich, ja. Nun aber jetzt zu den Fragen, die ich hier für euch mitgebracht habe. Also, da kommen wir zum Beispiel zu so einer Frage. Welche Arten von Temperatursensoren kennen Sie und wie unterscheiden sie sich? Und da könnt ihr sowas sagen wie, naja, die gängigsten Typen sind Thermoelemente, Widerstandsthermometer, Thermistoren, Halbleitersensoren und die unterscheiden sich hauptsächlich in ihrer Funktionsweise, ihrem Temperaturbereich und natürlich auch der Genauigkeit. Ein Thermoelement zum Beispiel nutzt die Spannung zwei Metalle oder zwischen zwei Metallen, während ein PT100 auf den Widerstandsänderungen von Platin alleine basiert. Das wäre zum Beispiel jetzt mal so ad hoc auf den Punkt mal so eine Musterantwort. Nächste Frage wäre zum Beispiel, wo würden Sie ein Thermoelement im Gegensatz zu einem RTD einsetzen? Ja, die können auch mal fragen, hey, was ist denn ein RTD? So, und dann müsst ihr erstmal sagen, okay, ein RTD, Resistant Temperature Detector, Thermoelement, würde ich bei sehr hohen Temperaturen, wie zum Beispiel in der Stahlproduktion vorkommen, verwenden, da es Temperaturen bis zu 1350 Grad Celsius messen kann. So ein PT100 würde ich hingegen für präzisere Messungen in einem engeren Temperaturbereich, wie zum Beispiel Heizsystem oder in der Lebensmittelindustrie, bevorzugen. Das wäre jetzt so mal eine Musterantwort, die man da mal bringen kann. Oder kommt so eine Frage, was sind die Vorteile und Nachteile eines NTC-Thermistors? So, dann könnt ihr sagen, ja gut, so ein NTC, sehr empfindlich gegenüber kleinen Temperaturänderungen und preiswert, was sie ideal für Massenanwendungen wie Haushaltsgeräte macht. Nachteil, Kennlinie nicht linear, was die Anwendung in Bereichen einschränkt, die eben eine hohe Genauigkeit erfordern. So, da habt ihr es schon im Prinzip einmal verkürzt. Und die vierte Frage, die ich für euch mitgebracht habe, ist, wie stellen Sie sicher, dass ein Temperatursensor ordnungsgemäß funktioniert? So, das ist genauso eine Frage, die kann euch wirklich so vorkommen. Und dann überlegt man sich, ja gut, okay, wenn ich ihn jetzt neu aus dem Karton raushole, dann sollte er ja schon funktionieren. Nee, ist eben nicht der Fall. Ich hatte das schon mal, dass man einen angeblich neuen Schaltschrank sich bestellt hat, dann packt man den komplett aus. Und dann guckt man unten drunter und denkt sich, sag mal, wie viel Kilometer habt ihr denn durch die Halle gezogen? Ja, also ihr müsst wirklich darauf achten, nur weil etwas in einem Karton verpackt ist, schön mit Klebeband, heißt das nicht, dass das neu ist. Ihr kennt es von Amazon, da sind irgendwelche Retouren und dann sind irgendwelche Mitarbeiter, die hatten den Tag einfach keinen Bock für den Mindestlohn, das Ding auch noch vernünftig zu verpacken oder zu refurbischen. Und dann kriegt ihr das alte, benutzte genauso wieder kaputt und dann müsst ihr es nochmal prüfen. Und so ist es da genauso. Also, wie stellt ihr sicher, dass ein Temperatursensor ordnungsgemäß funktioniert? Zuerst prüft ihr die Kalibrierung des Sensors mit bekannten Referenzwerten. Bei RTDs beispielsweise misst man den Widerstand bei der definierten Temperatur, also zum Beispiel 100 Ohm bei Raumtemperatur, und vergleicht ihn dann mit Referenzwerten vom Hersteller. Und für Thermoelemente verwendet man spezielle Messgeräte, die eine erzeugte Spannung dann genauer prüfen können. Und das ist ja was, ihr hört es schon raus, Fachwissen ist da stark gefordert. Ja? Also da könnt ihr nicht einfach mit, ja, ich komme einfach dahin unvorbereitet. Ne? Deswegen, ich habe euch auch in dieses Dokument, nochmal hier an der Stelle, auch einige grundsätzliche Tipps, Merkmale zur Unterscheidung der Temperatursensoren, Tipps fürs Fachgespräch im Allgemeinen und noch viele, viele weitere Tipps habe ich euch hier reingepackt. Deswegen, Leute, der Download lohnt sich hier und natürlich auch der Like auf das Video. Okay, um diese Folge jetzt noch zu komplettieren, möchte ich dir, lieber Chris, und euch allen da draußen auch noch Tipps zur Gesprächsführung und Selbstsicherheit geben, denn ich möchte wirklich, dass du bestehst, dass du nicht wieder an diesen 3 oder 1% jetzt in dieser Hürde wieder scheiterst. Denn neben dem reinen Fachwissen ist es natürlich auch wichtig, wie du dich im Fachgespräch präsentierst. Allein schon die richtige Kleidung und ob und wie man die Prüfer mal zumindest anstandsgemäß grüßt, macht schon mal was her. Und hier aber noch ein paar Tipps, wie du sicher und strukturiert auftreten kannst. Als allererstes brauchst du mal eine Struktur. Das heißt, du solltest dir die Struktur, ja, also gliedere deine Antworten klar in Einleitung, Hauptteil, Schluss. Sprich, hab eine Struktur. Beginn mit einer kurzen Definition, geh dann ins Detail und fasse am Ende am besten nochmal alles zusammen. So hat das wirklich auch was Rundes. Also mal an einem Beispiel erklärt. Wenn jetzt die Frage kommt, erklären Sie die Funktionsweise eines PT100 Widerstandsthermometers. Dann kommt mit der Einleitung kurz die Definition. Okay, so ein PT100 ist ein Widerstandsthermometer, das auf der Widerstandsänderung von Platin bei Temperaturänderung basiert. Punkt. Ein Satz. Der Hauptteil, also mit den Details, da kommt hier sowas wie, der elektrische Widerstand von Platin erhöht sich proportional zur Temperatur. Bei 0 Grad beträgt der Widerstand genau 100 Ohm. Oh, sorry, nicht Raumtemperatur, sondern 0 Ohm. Muss ich an der Stelle korrigieren. Zusammenfassung zum Schluss, also zusammengefasst, eignet sich der PT100 hervorragend für präzise Temperaturmessungen. Und da habt ihr schon diesen Einleitung, Hauptteil, Schluss. Also nochmal an der Stelle, mehr Kulpa, der PT100 hat 100 Ohm bei 0 Grad, so, nicht bei 20 Grad. Okay, was solltet ihr auch noch beachten? Da kommen wir zum zweiten Punkt, vermeide Fachjargon. Also erkläre technische Begriffe, aber ohne zu tief in den Fachjargon zu gehen, denn da könnt ihr euch einmal verhaspeln, aber Prüfer wollen sehen, dass du auch komplexe Themen einfach und verständlich erklären kannst. Also, kommt die Frage, was ist der Unterschied zwischen einem Thermoelement und einem Widerstandsthermometer? Dann sagst du, ein Thermoelement funktioniert vereinfacht gesagt wie zwei verschiedene Metalle, die sich verbinden und bei Temperaturänderung eine elektrische Spannung erzeugen. Und das ist vergleichbar mit einem Stromkreis, der auf Temperatur reagiert. So ein Widerstandsthermometer wie der PT100, der arbeitet ja anders. Hier verändert sich ja der Widerstand eines Drahtes, normalerweise aus Platin, je nach Temperatur. Und jetzt habt ihr schon rausgehört, nichts mit Fremdwörtern und so weiter. Ganz einfache Sprache. Wenn ihr das so umsetzen könnt, dann wissen die Prüfer, der Mann, die Frau, die haben es drauf. Und mein dritter Tipp, praktisches Beispiel, beziehe dich auf konkrete Situationen aus deinem Arbeitsumfeld, ja, um zu zeigen, dass du eben nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch das theoretische Wissen in der Praxis umsetzen und anwenden kannst. Also sei nicht der reine Theoretiker. Also jetzt kommt die Frage, wann würden Sie einen NTC-Thermistor anstelle eines PD100 verwenden? Dann sagst du, naja, für einfache Anwendung, bei denen es weniger auf Genauigkeit ankommt, aber schnelle Reaktionen erforderlich sind, ist der NTC-Thermistor die bessere Wahl. In Umgebungen, in denen es auf Präzision ankommt, wie in industriellen Steuerungssystemen, ist der PT100 eben doch oft vorzuziehen. Und da habt ihr schon eure Antwort. Ja, also im Prinzip nichts zu Kompliziertes. Ja. Und zusammenfassend möchte ich noch sagen, das soll es jetzt auch wirklich gewesen sein. Es war ein echt tiefer Einblick in die Klassifizierung von Temperatursensoren und wie ihr euch optimal auf euer Fachgespräch vorbereiten könnt. Und ich hoffe, die Folge hat euch weitergeholfen. Solltet ihr noch Fragen und Anmerkungen zu diesen Fragen, meinen Tipps haben, welche euch in der Industriemeisterprüfung, aber auch in der Gesellenprüfung, in jeder mündlichen Prüfung eigentlich, was das Thema Temperatursensoren angeht, eigentlich auch erwarten kann und wird wahrscheinlich auch, oder gerne mal wollt ihr spezielle Videos, spezielle Themen, dann schreibt mich gerne an über meine Website www.elektrotechnikpodcast.de, findet ihr das Kontaktformular, das schickt ihr ab und dann kriegt ihr safe innerhalb der nächsten 7 Tage eine Antwort von mir, damit ich euch da Unterstützung bieten kann, denn ich mache das sehr, sehr gerne, ist aber alles auch irgendwo ehrenamtlicher Basis, ja, also ich verdiene mir keine goldene Nase damit, ich muss immer noch als Lehrer arbeiten, also so ist nicht, dass ich da kündigen kann. Nichtsdestotrotz, im Downloadbereich findet ihr noch das Arbeitsblatt dazu, beziehungsweise das Infoblatt mit den Fragen und den Musterantworten. Deswegen Download lohnt sich. Gebt dem Video noch ein Like, gebt der Podcast-Folge 5 Sterne, kommentiert mir das Ganze noch, wenn euch das Ganze geholfen hat. Und dann bleibt mir noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Ich wünsche dir, lieber Chris, und allen anderen viel Erfolg bei der nächsten mündlichen Prüfung. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bleibt gesund. Euer Giancarlo, the teacher.
How do you feel when you switch to Geico and save on your car insurance? It's like going to work on one Thursday morning and thinking to yourself, just one more day until Friday. But then somebody in the elevator says, Happy Friday! Then you check your phone quickly and discover today is actually Friday. So yes, Happy Friday, random stranger in the elevator. Happy Friday indeed. Yep, switching and saving with Geico feels just like that. Get more with Geico.